Geld bei ein paar Minuten verweilen kannst, dann richte deine Aufmerksamkeit auf Superbass.
Es ist so schön, einfach mal hier auch wieder zu zweit zu sitzen.
Ich habe das auch gerade gedacht. Wir haben das ja auch schon mit einem Mitarbeiter hier in den Studios besprochen, dass wir in letzter Zeit immer einen Gast mit hier hatten.
Ja.
Wir waren heute so, nee, heute gibt es nur uns zwei.
Voll. Ich habe auch kurz überlegt, so, es gäbe noch so viele Leute, die man irgendwie einladen kann. Aber es ist auch einfach schön, jetzt gerade vor der nächsten Folge, ich weiß nicht, ob wir das jetzt direkt am Anfang teasern
wollen. Wollen wir direkt am Anfang teasern? Ja, komm, lass machen.
Ja, nächste Folge senden wir nämlich wieder live, nee, nicht live vom Splash, das wäre ja auch krass.
Wenn ihr aber da seid,
wenn ihr
senden
da seid,
wir für euch live vom Splash.
Genau, dürfen wir wieder auf dem Splash auftreten mit einem Special Gast.
Genau.
Seid gespannt, kommt
ich
vorbei.
Ich freue mich sehr, sehr, sehr doll. Shoutouts,
sagt uns Hallo.
Shoutouts an Schulle, dass er uns da wieder gebucht hat. Ich meine, letztes Jahr war das ein Dream come true für uns. Irgendwie.
Ja.
Dieses Jahr fühlt sich's immer genauso wichtig, wenn nicht sogar noch wichtiger, weil es ist
voll.
Irgendwie so, wir haben es jetzt schon mal gemacht. Jetzt müssen wir es nochmal gut hinkriegen, wenn nicht sogar besser.
Ja, und letztes Jahr, das ist ja auch wirklich, ich weiß gar nicht, ob wir das mal so in einem Podcast erzählt haben, aber die Suche nach einem Gast war wirklich ein bisschen stressy, weil wir die Anfrage, ob wir da sein wollen, ein bisschen später bekommen haben. Jetzt wurden wir schon vor Monaten angefragt, aber da war das so, ich glaube, einen Monat oder anderthalb Monate vorher, und das war dann wirklich, die Gästesuche hat sich als sehr schwierig herausgestellt.
Ja, weil natürlich die Artists auch irgendwie Besseres eigentlich zu tun haben, als da irgendwo auf einer Bühne zu sitzen. Also nochmal Shoutouts an Mathilda.
Dass wir da einfach Mathilda bekommen haben.
Ganz wild.
Richtige Maus.
Ja, das läuft dieses Jahr hoffentlich ein bisschen entspannt.
Richtig.
Und ich bin sehr, sehr, sehr vorfreudig. Also kurz, vielleicht machen wir jetzt schon mal einen Disclaimer. Emma und ich campen das erste Mal seit Millionen Jahren wieder da.
Wir werden trotzdem perfekt aussehen.
Ich hoffe, falls das Hirn ein bisschen langsamer ist, seid bitte ein bisschen gnädig mit uns, weil dann haben wir einfach die ganze Experience mitgenommen.
Und wenn die Haare nicht so gut sitzen, Digga, das wird mit meinen Locken 3 Tage campen. Ich habe jetzt schon keinen Bock, aber...
Ja, ich mit 31 denke mir auch so, okay, kriegen wir schon irgendwie hin. Ich habe aber mega Bock, ich freue mich todes. Und deswegen nächste Folge, wie gesagt, ist dann vom Splash die Aufnahme.
Ja,
deswegen
voll.
Ein letztes Mal jetzt wir beide hier.
Entspannt, ohne laute Geräusche,
Setting.
Schön hier in den Auto Music Studios in Hamburg. Ja.
Wir haben, ich meine, ihr seid ja wahrscheinlich fleißig dabei zu gucken, ob es neue Folgen gibt und so. Wir haben jetzt ein bisschen längeren Zeitraum gehabt und deswegen ist einiges passiert.
Es ist einiges passiert. Wir haben eine gute Mischung diesmal dabei, habe ich das Gefühl.
Voll das Potpourri an unterschiedlichen Themen.
Es ist ein sogenanntes Potpourri.
Genau. Und ich glaube, Quatsch. Wir heißen Sip and Bars. Es gibt
was zu trinken. Ich wollte gerade sagen,
falls wir rot sind hier drin, ist es so heiß, es ist so warm in diesem Studio.
Deswegen bitte, bitte Getränke.
So,
ich bin sehr gespannt. Ich weiß noch nicht, was kommt.
Ich habe dich vorgewarnt, dass es nichts Besonderes ist, sondern einfach etwas, wonach ich jetzt gerade wieder süchtig bin.
Ich frage mich, was.
Ich habe gar keine Ahnung, was für einen Bezug du dazu hast, weil wir, glaube ich, noch nie drüber geredet haben. Aber es sind Powerade. Und ich bin so in dem Game auch drin, wo es bei welchem Discounter gute Abklatschdinger davon gibt und so. Aber Powerade ist halt einfach the one and
only one.
Beides Zero Sugar, entweder den blauen oder den roten.
Ich nehme, glaube ich, den roten.
Das geil, ich liebe den blauen.
Das ist so witzig, weil ich habe gar keinen Bezug zu
gar
Powerade.
Nicht?
Nee, und irgendwie, ich bin dann nie rangekommen, dann gab's halt aber diese Zero-Sugar-Dinger, die gibt's nicht überall, also ich sehe die ganz selten.
Ich finde, die schmecken halt fast genau gleich.
Ja, ich trinke ja eigentlich auch nur Zero-Getränke.
Sorry,
Mama, an der Stelle. Okay. Meine Mom schämt mich immer dafür, dass das so mega ungesund ist. Hä, ist aber geil.
Oder?
Ich find's geil.
Ich bin da, wann war das? Vor zwei Jahren?
Und mit Vitamin B6 hilft Müdigkeit und Ermüdung
da
zu
Da sind ja
verringern.
Literally auch viele so Mineralstoffe und so drin. Das ist ein Sportgetränk eigentlich. Also für mich die Assoziation, weil ich alt bin, das war als Kind einer meiner Favorite-Getränke tatsächlich. Also es war immer Ausnahme, wenn ich mir einen Powerade holen durfte.
Ich wollte sagen, ich durfte das halt
selten.
Nicht wirklich.
Ganz,
ja.
ganz selten. Aber dann war es was ganz Besonderes. Und dann habe ich das aus den Augen verloren. Und dann tatsächlich Reeperbahn-Festival vor 1,5 Jahren, also nicht das letzte, sondern das davor, da wurde das immer mit Wodka getrunken. Und da war ich dann wieder hooked. Und seitdem habe ich es ab und zu immer mal wieder.
Ich wollte nämlich gerade sagen, vor ein paar Jahren war das ja auch so ein Trend, Alkoholgetränk. Und ich weiß noch, dass Casper hat es mal in einer hier mit Verachtung-Folge mit Drangsal in einem Podcast erzählt. Und der hat dann tatsächlich so quasi sein Rezept auf Instagram gepostet. Und es war auch, ich glaube, 4 Cl Wodka. dann aber auch noch 4 cl Sekt oder mehr Sekt, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall nochmal Sekt, Eiswürfel und dann blaue Powerade. Und
es ist krass,
ich wollte das immer probieren, aber ich habe es nie probiert, weil ich denke so gerade mit Wodka und Sekt, dicker ultra geil.
Ja, und mit Wodka, also dann trinkst du das halt ab und dann kippst du halt, also es für unterwegs, für Ripperbahn Festival ist halt perfekt und ich persönlich schmecke den Wodka nicht raus, ist also ein bisschen gefährlich, auch wenn man dann nicht so im Training ist, aber da hat es mich dann wieder eingeholt und jetzt so in letzter Zeit einfach als Erfrischungsgetränk. Mhm. Deswegen ist es nichts Besonderes, aber es gibt ja auch einige Rap-Songs, die dem Getränk gewidmet sind, deswegen so unpassend ist es dann doch nicht. Aber ja, genau. Themen, die passiert sind in den letzten Wochen. Ich glaube, das Thema, was ich jetzt mitbringe, ist eigentlich schon Old News, aber ich finde es irgendwie so besonders und es sind neue Erkenntnisse.
Immer noch ein bisschen diskutiert.
Genau, deswegen ist es irgendwie noch okay, das zu besprechen. Und zwar geht es um Ritalin. Und um seine soziale Aktion fast schon, die er da bringen wollte. Und zwar hat er auf TikTok und auf Instagram, auf den Socials, ein Video gemacht und erzählt, dass er mehrere Bahntickets nicht bezahlt hat und deswegen jetzt belangt wird. Und er hat eben behauptet, dass das Prinzip ist, wenn du diese Tickets als Normalsterblicher nicht bezahlen kannst, und diese Geldstrafe, dass du dann eben ins Gefängnis gehen musst. Und um dieser sozialen Ungerechtigkeit entgegenzuwirken, weil dieses ganze System darauf ausgelegt ist, die Armen abzufacken, weil du kannst dir das Ticket nicht leisten, fährst deswegen schwarz, dann kannst du dir das Ticket danach, also die Strafe nicht bezahlen und dann musst du wegen der Geldstrafe ins Gefängnis gehen, was natürlich einfach super abgefuckt ist. Und um dem was entgegenzuwirken, hat er dann halt behauptet, er nimmt es auf sich, die 6 Tage waren es, glaube ich, Knast zu machen und die hat auf die Arbeit des Freiheitsfonds verwiesen und die sind dafür zuständig, eben Leute zu unterstützen, die eben diese Geldstrafen haben, damit die halt eben nicht ins Gefängnis müssen. So, und das hast du ja, glaube ich, auch mitbekommen. Das war ja überall irgendwie in den sozialen Medien und wurde, würde ich sagen, auch echt recht positiv aufgenommen. Also zumindest das, was ich gesehen habe in den Kommentaren, haben viele Leute gesagt, so dass sie das irgendwie cool finden, dass er damit so seine Reichweite auch nutzt, um darauf aufmerksam zu machen und so. Und er hat es dann auch so ein bisschen, was heißt beschönigt, aber meinte so, ja, dann 6 Tage halt irgendwie ein bisschen
Buch lesen,
so klarkommen und so. Genau. Aber ja, wie viele wissen, ist das nicht lange so geblieben. Und zwar gab es dann ein paar Tage später ein Statement und er war so klein mit Hut. Also ich fand es tatsächlich kind of funny, wie er sich da irgendwie so geschlagen gegeben hat. Hat gesagt, er hat dann nochmal drüber nachgedacht, hat vor allem mit seiner Mutter geredet und die meinte, das findet sie gar nicht lustig, weil Zitat, Knast ist kein Joke und das ist ja auch tatsächlich so. Und weil er finanziell in der Position ist, das Geld zahlen zu können, beruft er sich darauf und hofft, dass trotzdem die Leute verstanden haben, worum es ihm eigentlich dabei ging. Und ja, das war erstmal so die Phase. Und da gab es dann schon einen kleinen bis mittelschweren Backlash. Kannst du ja erstmal was zu sagen, bevor wir dann darüber reden, wie es noch weitergegangen ist.
Ja, also ich hatte da direkt mehrere Gedanken. Als er schon dieses Ankündigungsvideo gemacht hat mit so, ja Leute, ich gehe in den Knast, Statement, habe ich mir das angeguckt und war so, aber irgendwie weird. Und bin dann in die Kommentare gegangen und das war so lustig, weil hier unsere, oder was ist Kollegin, aber gute Freundin Anna, hat dann auch unter dem Video gefragt, so hey, sie wohnt halt in Österreich, sie weiß nicht, wie das in Deutschland ist, aber ist das so, dass man sich das quasi einfach aussuchen darf, dass du sagen kannst, so, nee, ich möchte das Geld nicht zahlen, ich gehe lieber 6 Tage in den Knast, weil das ist ja eigentlich voll doof, weil also der Knast, also es kostet ja theoretisch den Staat Geld dann.
Sogar gar nicht mal so wenig Geld.
Gar nicht mal so wenig Geld, wenn da jemand dann für 6 Tage reingeht.
Ja.
Und das ist ja schon irgendwie so ein bisschen so weird, dass man dann einfach sagen kann, ich suche mir das aus. Und da gab es auch ein paar Stimmen, die drunter kommentiert haben und meinten so, nee, eigentlich geht das nicht so einfach. Da kommt schon erstmal Pfändung, bla bla bla, was und was.
Ja.
Eigentlich versucht sich der Staat schon, das Geld zu holen, bevor er dich in den Knast steckt, weil halt eben genau das ist. Und da dachte ich mir schon so, das ist irgendwie weird. Das ergibt irgendwie nicht so richtig viel Sinn.
Ja.
Und dann kam, bevor dieses Statement kam mit so, nee, ich mach doch nicht, Mama hat gesagt, gab es noch ein Video, wo er anscheinend von Friends verabschiedet wurde.
Vor der JVA. Haft, genau, ja.
Und da habe ich mich auch gefragt, wann hat dann aber seine Mutter, also hat er das Video aufgenommen, wurde verabschiedet, ist weitergelaufen, hat dann einen Call von Mama bekommen und ist wieder zurück, weil ich so, das ergibt gar keinen Sinn. Das ergibt alles keinen Sinn. Und deswegen, ich war dann direkt so, Digga, ich, in my opinion, hat der Typ, keine Ahnung, Strafzettel für Schwarzfahren bekommen und dann jetzt irgendwie so ein riesen Act draus gemacht, das halt aber mehr so aus Promo, also es hat für mich von Anfang an als reine Promo-Aktion für ihn, natürlich auch für den Freiheitsfonds gewirkt. Ich habe mich jetzt gefragt, hat der Typ selber Geld dahin gespendet? Weil das hätte ich halt auch geil gefunden, wenn man halt gesagt hätte, so hey, ich muss diesen Betrag bezahlen oder keine Ahnung, ich müsste diesen Betrag bezahlen, geh stattdessen in den Knast und spende diesen Betrag an Freiheitsfonds. Ja. Und weil ich denke mir so, Digga, Ritalin wird Geld haben. Definitiv. Der kann auch, ich weiß nicht, was das für ein Betrag ist. Das wäre ein,
ich glaube, er hat von vierstellig geredet, glaube ich. Also es wäre also meine, ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube, es war vierstellig.
Okay, ja,
gut. Deswegen auch das Statement, dass er das auf jeden Fall übrig hat, aber dass das halt eine Summe ist, die jetzt so ein normalsterblicher
Safe nicht so einfach bezahlen kann.
Genau.
Aber ich denke mir auch so, ich wette, der hat auch zweimal diesen Betrag übrig, dass ich mir denke, so, ja Digga, wenn, also voll gut, voll wichtig, dass du drauf aufmerksam machst, aber dann mach doch selber was. Dann spende doch auch selber dahin Geld, weil ich wette, der hat da noch ein paar mehr Euronen rumliegen, der gute Ritalin.
Genau.
So wie das bei dem abgegangen ist die letzten Jahre. Und davon habe ich jetzt nichts mitbekommen, dass er da selber was gespendet hat.
Weiß ich jetzt gerade nicht, da bin ich nicht so tief drin. Aber um zu dem, was du gerade gesagt hast, dass nicht nur Anna und du und andere Leute irgendwie skeptisch waren, gerade wegen diesem Verabschiedungsvideo, haben sich tatsächlich auf TikTok die Juristen zu Wort gemeldet, die eben auch gesagt haben, warte mal ganz kurz, weil tatsächlich Ritalin ist in Deutschrap-Kreisen bekannt und auch darüber hinaus, aber dieses Video ist wirklich dumm viral gegangen. Also da sind auch YouTuberInnen zum Beispiel, denen ich folge, die gar nichts damit zu tun haben, auch drauf eingegangen und so. Also das hat schon Wellen geschlagen. Und die haben gesagt, Moment mal, das haben wir uns mal ein bisschen genauer angeguckt. Und genau das, was du gerade gesagt hast, ist auch tatsächlich so. Und zwar, jetzt kommt hier ein bisschen rechtliches Gesülze. Juristisch ist die Situation kompliziert, weil Schwarzfahren eine Straftat ist und in der Praxis wird zuerst eine Geldstrafe verhängt, so hat er ja auch gesagt. Erst wenn die Geldstrafe nicht bezahlt wird, kann eine Ersatzfreiheitsstrafe folgen. So, und deswegen genau dieses Prinzip von kannst du dir aussuchen, kannst du dir nicht aussuchen, ist halt totaler Quatsch, weil eben genau wie du das gesagt hast, der Staat dann erstmal Wege einleitet, sich das Geld zu holen, weil eben auch 6 Tage oder wie viel das gewesen wäre, den Staat enorm viel Geld kostet. Ich weiß nicht wie viel, aber es sind echt, also pro Tag, ich hatte da letztens mit einem Kollegen drüber geredet, ist echt teuer, einfach da im Gefängnis zu sein. Und dann war auch das, woran sie sich noch aufgehangen hatten, dass die Justizanstalt, wo er sich verabschiedet hat, auch dafür gar nicht zuständig war. Also das war wohl einfach ein Ort, wo man als Normalsterblicher einfach hinfahren kann, irgendein was auch immer, JVA, keine Ahnung. Also
das ist nicht der Knast gewesen, ne, sondern einfach irgendein Besucher. Ich glaube, der Besuchereingang war das.
So heißt also, selbst wenn es so gewesen wäre, dass er diese Geldstrafe bekommen hat wegen Schwarzfahren.
Das glaube ich ihm auch. Also ich glaube so, jetzt nicht, dass er sich komplett aus dem Arsch gezogen hat.
Genau, aber hat er diese Aktion genutzt, um meiner Meinung nach sehr performative irgendwie sich selbst zum guten... Ich weiß nicht, was das Wort dafür ist. Also ich meine, an sich hat er niemandem wehgetan damit, aber es ist irgendwie so, du stellst dich als Mr. Good Boy hin, der irgendwie sagt, ich gehe für euch stellvertretend in den Knast, also für die, die, so, das ist ja so eine große Aktion irgendwie auch und klar, Freiheit ist wirklich super wichtige Geschichte und so, weil wenn dann im Endeffekt rauskommt, dass er sich das alles ausgedacht hat, das hat für mich ein Geschmäckle.
Genau, und das ist halt das Problem. So, Digga, mach doch auf was aufmerksam, aber mach's richtig und mach's nicht mit so einer weird ass, oh mein Gott, Ritalin muss in den Knast, so, weil dann ziehst du ja auch schon wieder den Großteil der Aufmerksamkeit irgendwie auf dich.
Klar.
Weil das war ja auch dieses
Verabschiedungspunkt. Du kannst es anders machen, ohne dich selbst in den Mittelpunkt zu stellen.
Ja, so, auch mit diesem Verabschiedungspunkt. Also er hat ja nur in dem ersten Video ganz am Ende dann irgendwann das mit dem Freiheitsfonds gesagt.
Ja.
Und das war danach aber ja nicht nochmal Thema. Also der hat das weder bei dem Verabschiedungsvideo, ich weiß nicht, ob das in dem letzten Statement mit, er geht doch nicht in den Knast, ich glaube, da hat er auch nicht nochmal was mit dieser Spendenaktion.
Doch, da ist er nochmal drauf eingegangen.
Ja, okay, dann, my bad. Aber so, keine Ahnung, das ist einfach, ich habe in letzter Zeit sehr viel über so, oh Gott, das klingt jetzt ganz furchtbar, Okay. Ich habe in letzter Zeit sehr viel über so Authentizität nachgedacht. So, Digga, ja, Hip-Hop. Aber
ist ja so.
Ja, und mich nervt das inzwischen so ein bisschen, dass wir in der Musikszene, also vor allem auch in der deutschen Szene, so viele wirklich Images haben, wo ich das Gefühl habe, da steckt nicht so viel Authentizität dahinter. Also ich greife das an einem anderen Punkt nochmal auf, aber dass ich manchmal das Gefühl habe, okay, das ist wirklich ein Artist, der hat sich hingesetzt, hat sich ein Artist-Profil irgendwie überlegt und sich eine Persona überlegt, so wie möchte ich sein, und das funktioniert und das wird ganz viel gemacht in der Industry und irgendwo ist es auch okay, aber mir gibt es langsam so ein bisschen Ick.
Komplett.
Und ich sehne mich einfach nach Charakteren, die mir wirklich glaubhaft erklären können, dass diese Künstlerpersona, die da auf der Bühne steht, auch wirklich sie selber sind.
Ja, ich checke.
Und das ist halt bei so einem Ritalin zum Beispiel 0,0 so. Also dieser Typ, ich glaube, diese Person, wie heißt der? Ich hab's vergessen.
Sein richtiger Name?
Ja, der hat doch auch so einen Julius-Namen,
ja,
oder so.
Ja, ich glaube, es ist wirklich Julius.
Ja, yeah, irgendwie.
Anton.
Genau, Julius Anton, irgendwie sowas heißt der. Ich glaube, das ist so mega die Diskrepanz.
Guck mal, das Problem, ich gehe voll mit. Und wir müssen das Thema jetzt nicht zu groß aufmachen, aber das ist irgendwie halt auch Social Media. Und was er an sich gut kann, weil ich habe auch andere TikTok- und Instagram-Videos von ihm gesehen, er weiß, wer seine ZuschauerInnen catcht. So, also er hat schon das Social Media-Ding nicht durchgespielt, aber er weiß auf jeden Fall, was er tut. Und das ist, ich glaube, es war Absilon letztens bei Smypathisch, wurde gefragt, was ist die fünfte Säule des Hip-Hop, und er meinte, mit einem Ringlicht vor der Kamera für TikToks drehen. Yeah. So. Und ich war so, ja, I guess, ist halt wirklich so, ne? Also, dass es ja Leute gibt, die das nutzen wollen und eigentlich alle nutzen müssen. Und da, ja, hat er das irgendwie verstanden. Ist es mir persönlich halt einfach, stößt es, wie gesagt, einfach negativ auf, wenn er lügt dabei. Weil es ist halt so, warum? Also ich meine, du kannst theoretisch auch auf das Thema aufmerksam machen, auch auf TikTok und so, und du bist dann die Person, die darauf aufmerksam macht. Also es geht ja darum, er will ja in seiner Persona eben dieser Typ sein, der auf Missstände hinweist und der korrekte Typ ist und auch selber dafür Einbüßungen hat und so. Und an sich, wie gesagt, als ich das erste Video gesehen habe, dachte ich so, finde ich gar nicht mal so scheiße eigentlich so.
Mhm.
Und jetzt zu checken, das war ein Promo-Move, ist so, ja, I guess obvious, aber irgendwie gefällt mir das einfach nicht so gut, weil er so tut, als wäre er authentisch und damit die Leute kriegt und es aber nicht ist. So, also es stört mich nicht, wenn Leute eine Persona spielen und in dieser Persona spielen und die Privatperson eine ganz andere ist, aber wenn du so tust, als wärst du das und dann ist es aber gelogen, das gefällt mir halt wirklich gar nicht.
Ich finde es halt auch so witzig, weil, also gerade wenn ich an so Performative Male denke, ist halt auch wirklich Ritalin, erfüllt das so alle Klischees. Und ich finde es auch so immer so ein bisschen, ich weiß es ja nicht.
Hast du deine Fingernägel lackiert? Hast du
schon safe. Also, aber ich will ihm das ja nicht vorwerfen, weil ich habe ja keine Ahnung, wie er sich tatsächlich verhält. Also Performative ist ja auch, ne, kann ja auch sein, dass es, auch in seinen Texten sagt er viel so, ja, und manche Atzen fassen Atzinnen an den Arsch, Digga, das geht nicht klar, so. Und also er positioniert sich ja da schon in seinen Texten. Und es kann ja auch sein, dass er das auch als Mann, als Person auch genauso vertritt und sich immer übelst korrekt verhält.
Mag
Deswegen
sein.
Ist es ja ein bisschen unfair eigentlich, das ihm vorzuwerfen. Aber er sieht einfach so sehr so aus. I'm so sorry.
Ich weiß
so
komplett, was du meinst. Und das spielt da ja auch rein. Also ich meine, das ist bei uns jetzt vorbelastet, das Thema Performative Males, aber es ist, also das, was er gemacht hat, war performativ.
Ja, halt auf einer anderen Ebene,
aber es war jetzt nicht antifeministisch oder
sowas.
Nein,
das hat ja gar nichts damit zu tun, aber es ist trotzdem ein performativer Akt gewesen. Es war eine Performance, die abgeliefert
die
wurde.
Sich selbst besser darstellen wollte, als er im Endeffekt war. Oder anders darstellen, genau. Deswegen, er hat eine Performance abgeliefert.
Ja.
So. Und ich checke das durch seinen, also wenn du das hörst, ich glaube nicht, aber wenn du das hörst, kannst du ein ganz sympathischer Dude sein, aber es ist schon, ich glaube, die meisten Flinter-Personen sind vorbelastet, was das Thema angeht und er entspricht einfach sehr vielen Klischees.
Deswegen entspricht einfach den Klischees.
Sehr gespannt, ob es da nochmal ein Statement gibt oder ob er das jetzt einfach im Sande verlaufen lässt.
Ja, ich glaube, das Thema ist durch ein bisschen.
Ich bin
ein bisschen gespannt, ob jetzt demnächst wieder neue Musik rauskommt, weil ich habe das Gefühl...
Das wird mich so anpissen, wenn das jetzt... Ja, natürlich, muss man so machen, so funktioniert Marketing, aber das ist für mich so,
Aber ich bin gespannt, weil ich habe das Gefühl, das kam, oder ich hatte länger jetzt keinen Ritalin-Song auf dem Schirm.
War sein letzter nicht dieser, das war ein Guilty Pleasure von mir. Dieser mit Gitarre.
Ich habe keine Ahnung.
Muss ich dir später, das war so Herz geklaut. Da sitzt er auf so einem Dach mit seinem Gitarristen und das ist wirklich so ein Indie-Song mit Gitarre und er singt da auch und sowas und der Text ist eigentlich echt cringe, aber es hat mich irgendwie so meine Tokyo-Hotel-Zeit von früher irgendwie so daran erinnert. Ich glaube, das war sein letztes Release, aber keine Ahnung, ich bin da auch nicht so tief drin.
Ja, aber naja, also um abschließend zu sagen, so, wir beobachten das mal, aber ich habe jetzt, es ist auch jetzt nicht so, dass ich da so mega geschockt oder enttäuscht war, weil ich war so, ja, ergibt schon Sinn.
Aber ich fand's lustig, dass es halt so viele Leute erreicht hat, in und außerhalb der deutschen Szene.
Mhm, voll. Ja, aber es hatte tatsächlich nicht nur Ritalin einen Shitstorm vor kurzem, sondern auch Mama Icky.
Mhm.
Und diesmal gar nicht, also ich meine, ne, Icky Mail hatte schon a lot of Shitstorms, so, ja. Das ist jetzt nichts Neues für sie. Aber diesmal tatsächlich so ein bisschen aus der eigenen Bubble, weil sie ist vor kurzem auf dem Sputnik Spring Break aufgetreten und da hat sie quasi so als Intro zu ihrem Konzert hat sie so auf eine Leinwand so ein Video gemacht, wo sie ganz viel so TikTok-Videos abgespielt hat.
Ja.
Genau, von Rapperinnen, die quasi einen ähnlichen Sound fahren wie sie. Also da war zum Beispiel eine Mieze zu sehen, Vicky war zu sehen, Kimberly auch war zu sehen. Und genau im Hintergrund wurden dann so Kritikerstimmen von zum Beispiel Manuelsen, der sich über Icky beschwert, halt abgespielt und es war irgendwie so ein, es wurde nicht so ganz klar, was sie jetzt mit diesem Intro aussagen möchte und viele Leute in den Kommentaren haben das halt auch so aufgefasst, wie als würde sie halt darstellen wollen, so ja, okay, ich krieg ganz viel Kritik ab, aber guck mal, es gibt sau viele Rapperinnen, die das genauso machen wie ich, aber eher in a bad way. Also mehr so mit so, okay, hier gibt's ganz viel so Copycats.
Ja.
Und das wurde ihr dann halt so ein bisschen vorgeworfen. Und sie war jetzt vor kurzem bei Kim is in a Mood im Podcast und hat da dann halt auch nochmal von ihr die Frage bekommen, so hey, was sollte das mit dem Intro? Findest du das kacke? Und sie hat dann, ich finde, sie hat so sehr abgeklärt darauf reagiert und meinte halt so, hey, nee, sie findet es ja schon cool und wenn sie andere Leute inspiriert, sie hat ja auch das Rad nicht neu erfunden, so sollen doch alle machen. Aber ich finde, irgendwie mein Eindruck von dieser Reaktion von ihr war gar nicht so sehr so, nein, die Leute haben das voll falsch verstanden und ich feiere das voll und ey, voll geil, wenn andere Frauen das auch so machen, sondern es war schon so ein bisschen so, nee, stört mich jetzt nicht. So ist doch schön, wenn die sich Inspiration bei mir holen.
Mhm.
Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass es so schon low-key von so oben herab und vielleicht das Intro halt nämlich schon so war mit so, guck mal, die anderen machen mich jetzt hier alle nach.
Mhm.
Und keine Ahnung, das hat für mich so ein bisschen unsympathisch gewirkt. Ich weiß nicht, hast du das auch gesehen?
Ich habe das gesehen und ich habe den ganzen Podcast auch gesehen und sie hatte da ja ein paar andere Takes, die auch noch ein bisschen Shitstorm ausgelöst haben. Ich check total, was du meinst und ich möchte ihr auch nichts unterstellen, aber ich glaube schon, dass sie der Meinung ist, als Mama Icky, dass sie da für eine Strömung gesorgt hat, die jetzt halt aus dem Boden raussprießt, wo sehr viele fotzige RapperInnen es ihr gleich tun. So.
Mhm.
Und ich finde es per se auch nicht schlimm, wenn jemand in seiner eigenen Baddie-Attitude das genauso sagt und sagt, ja, ich bin diejenige, die Vorreiterin davon ist. Ich meine, Juju und Nura haben es nicht anders gemacht.
Ja.
Oder Lady Betray oder so. Und das steht denen ja auch alles irgendwie zu. Aber ja, das Ding ist halt, ich glaube, der Unterschied für mich ist, Juju und Nura sagen das jetzt rückwirkend, Jahre später.
Ja.
Und Icky sagt es halt jetzt gerade.
Ja.
Und mit diesem Unterton check ich, dass das so rüberkommt wie, ja, wenn ihr meint, könnt ihr das halt machen, aber ich bin halt hier irgendwie, ne, Bossbit.
Okay. Yeah.
So, und das würde ich halt schade finden, wenn das jetzt jüngeren oder neueren NewcomerInnen irgendwie das Gefühl vermittelt, man kommt dann irgendwie in schlechtes Ding mit Icky, wenn man das jetzt macht oder so. Also ich hätte es schöner gefunden, wenn sie mehr so in dieses Mama-Ding reingegangen wäre und sagt, kommt alle zu mir und wir machen das jetzt hier alle gemeinsam, weil es ist unsere
genau,
Strömung
das,
und so.
Ja,
ne?
Was ich meinte, ist, man hätte auch das anders sagen können.
Ich check, so, was du meinst, aber auf der anderen Seite gefällt es mir auch, dass sie da nicht so, weil das ist, ich weiß nicht, ob ich es jetzt gerade formuliert kriege, aber das ist auch irgendwie so ein bisschen vielleicht, was man von Frauen erwartet, dass man wohlwollend ist, dass man das allen anderen auch irgendwie gönnt und so. Und nicht, dass sie es nicht ist, um Gottes Willen, aber es macht sie auch irgendwie, also es bestätigt sie für mich als Person, dass sie so in sich ist und so das feiert, was sie tut für sich, dass es ihr egal ist vielleicht oder sie halt nicht den Anspruch hat, jetzt zu sagen, ja, ihr macht das alle ganz toll, sondern eher so, ja, ihr macht das jetzt halt genauso wie ich und das ist auch genau richtig so. Also, dass sie gar nicht den Anspruch hat, jetzt den anderen zu vermitteln, wie wo wollen sie jetzt irgendwie damit umgeht und so. Da so ein bisschen mehr in die männlichere, in das männlichere Selbstbewusstsein und in das Selbstverständnis irgendwie reinzugehen. Deswegen, ja, ich check komplett, was du meinst. Aber ich denke mir auf der anderen Seite, hätte sie sich hingesetzt und gesagt, sie findet das scheiße, dann hätte ich gesagt, okay, wait a minute.
Ja.
Aber hat sie ja im Grunde nicht.
Nee.
So.
Aber ich muss auch sagen, also ich hatte da noch einen anderen Gedanken, nämlich, dass sie mit diesem Intro hat sie was so angesprochen, in Anführungszeichen, was ich mir halt auch schon seit einer Weile denke. Und ich weiß auch immer nicht so richtig, wie ich das formulieren soll, ohne jetzt so richtig sassy zu wirken. Aber das hat, also es hat auch für mich jetzt nicht unbedingt nur was mit Ikimel und Frauen, die Mucke machen wie Ikimel, sondern es geht mir auch um Typen, die klingen wie Chiago. Haben wir auch en masse. Und ich denke mir gerade bei Rapperinnen, die so diesen Ikimel-Sound fahren, der so sehr, sehr nach Ikimel klingt, bin ich dann immer so, ja, aber wir haben schon Ikimel, wir haben jetzt schon noch andere, die das auch machen.
Ja.
Manche machen das ja auch nochmal mit ein bisschen anderen Twists, also zum Beispiel eine Maribu, das geht auch in diese Richtung.
Geht ja viel mehr jetzt in Hyperpop auch noch
aber
rein
genau,
und so.
Aber
ja,
es ist schon nochmal, es ist irgendwie was anderes und das ist so nochmal, die hat ein Alleinstellungsmerkmal für mich. Oder auch eine Kimberly.
Eine Mieze finde ich aber auch.
So,
nicht?
Als ich das erste Mal Mieze gesagt habe, oh Gott, ich feiere das ja, aber als ich das erste Mal gesehen habe, war ich so, ja, aber also ich brauche nicht noch jemanden, wo exakt sowas macht.
Auf der anderen Seite ist das aber, finde ich, ich weiß, was du meinst, aber ich finde, um eine Strömung zu etablieren und zu sagen, das ist irgendwie ein Zweig von Deutschrap, der valide ist und sowas, braucht es, glaube ich, auch ganz, ganz, ganz viele, die das auch machen, weil im Endeffekt, wie viele Rapper kopieren Savage, wie viele Rapper kopieren, also ist ja auch nur eine Art und Weise zu rappen und irgendwelche Flows und sowas, wo ich mir dann denke, da stört sich ja auch irgendwie niemand dran, beziehungsweise man stört sich dran, aber es ist irgendwie normal, weil du machst halt den Großen nach und hast dann vielleicht irgendwie eine Sache, die dich davon abgrenzt oder so. Also weißt du, was ich meine?
Also mich erinnert es gerade sehr stark an das Gefühl, was ich so 2018 dann glaube ich irgendwann hatte mit dieser ganzen Afro-Trap-Beat.
So Raf Camora.
Genau, dieses ganze Palm aus Plastik und alle klangen so. Und ich war so, Digga, es reicht. Wir haben das, das war so eine lange Zeit, gefühlt 3-4 Jahre lang war nur dieser Afro-Trap und es hat mich genervt, weil ich war so, Leute, ihr müsst das jetzt nicht alle machen.
Ja,
es reicht doch, wenn
das... Deswegen meine ich, es ist ja immer, und ich finde halt nicht, das unterstelle ich dir gar nicht, aber anderen Leuten, dass es jetzt besonders auffällt, weil es eine Frau ist und eine Frauen- oder Flinterbewegung ist, weißt du? Also, dass es quasi bei männlichen Rappern total normal ist, dass alle irgendwie eine Strömung kopieren, weil es nun mal gerade eine Strömung ist und es gibt ein oder zwei, die dafür das Gesicht sind und alle anderen machen es halt nach, dass man das ein bisschen kritisiert, weil man sagt, ja, mein Gott, klingt jetzt irgendwie alles gleich, aber dass da in die Richtung jetzt gerade mehr Hate reingeht, weil man automatisch nicht möchte, dass es mehr empowernde Frauen gibt. Weil im Endeffekt denkt man sich so, wenn ich jetzt an eine Mieze denke zum Beispiel, ich check, was du mit dem Sound meinst, aber trotzdem ist das eine, die mir erzählt, dass sie sich von Typen nichts sagen lässt und auf der Straße rumläuft und sagt, ich bin eine Bad Bitch und ihr lasst mich mal jetzt bitte alle in Ruhe. So. Und da denke ich mir, lieber mehr davon, weil du vielleicht mit der Stimmfarbe von Ikimel nichts anfangen kannst oder mit ihren Beats oder sowas und dann anstattdessen eine Mieze hörst und da, also weißt du, dass da die Nuancen eher dafür sorgen, dass es einfach normaler wird, dass das jetzt etabliert ist im Deutschland, weißt du?
Ja, das kann schon sein. Also ich glaube, ich hatte halt das erste Mal so ein bisschen den Gedanken, auch als ich so Vicky gehört habe. Vicky wiederum feiere ich enorm. Einfach,
finde
weil
ich zum Beispiel klingt viel mehr nach Ikimel als Mietze.
Okay, witzig.
Mietze, so.
Und ich meine, bei Vicky ist es ja, Vicky hat es ja auch selber gesagt. Mhm. Dass es
sie hat das ja gecosplayed
genau,
sogar.
Ja. Genau, das war ja, also ihre Musik ist ja wirklich daraus entstanden, dass sie aus Joke auf TikTok besoffen nachts heimgekommen und dachte sich so, ja, lol, haha. Und so ist das ja entstanden.
Ja.
Und das ist halt, also wie gesagt, ich feiere ihre Mucke und ich habe auch das Gefühl, dass die neuen Songs jetzt von Vicky mehr auch wirklich Vicky sind,
ein
weil sie da
Klang.
Genau, weil sie da viel mehr auch über so man geht feiern, aber weil man sich halt irgendwie alleine fühlt, man geht feiern in die Kneipe, weil man nicht zu Hause sein will.
Ja.
Nochmal ganz anderes Thema, aber bei Vicky habe ich das Gefühl, sie findet mehr jetzt so ihren eigenen Twist, was ich sehr feier. Aber am Anfang war ich halt auch so aus einer, ich liebe Musik und für mich ist Musik etwas, was irgendwie so aus einem heraus, aus einem, man muss Musik machen.
Mhm.
Wenn ich das Gefühl habe, dass Menschen, die müssen Musik machen, weil das ihre, also wirklich ihre Leidenschaft und alles ist, das ist für mich halt geil. Und wenn sich dann jemand hinstellt und so, ja, ich habe das eigentlich nur aus Joke gemacht, dann gibt mir das einfach immer nicht so ein geiles Gefühl, weil ich mir denke so, ja, du machst das halt, weil irgendwie haha funny und man merkt dann, es funktioniert und ey, warum nicht, wenn es funktioniert?
Gut, aber
und das ist auch irgendwie fein, aber genauso bin ich dann halt so, ja, ich
checke, aber ich finde, da musst du es dann halt den Rezipientinnen irgendwie überlassen, ob sie der Person das abkaufen, was sie sagt und wie sie als Person ist und so, und jetzt mal komplett Icky ausgeklammert, sondern wenn du auf TikTok auf einmal Mieze reingespült kriegst und sagst, boah, das feiere ich total und das ist irgendwie voll mein Vibe jetzt hier am Wochenende und so, dann ist es, finde ich, total fair, wenn das in dir dieses Ding auslöst, dass du dich empowered fühlst oder irgendwie sowas und dann in Anführungsstrichen egal, mit was für einer Intention das irgendwie passiert ist, wenn es nicht unfassbar offensichtlich ist, dass das jetzt gerade eine Kopie von eins, also weil, wie du sagst ja selber, Vicky hat jetzt ihren eigenen Sound gefunden und ist mittlerweile irgendwie authentischer geworden, so dass man da vielleicht abwartet und guckt, was ist aus diesen ganzen Strömungen, was passiert mit diesen Artists, so was macht sie aus, was ist irgendwie so deren Alleinstellungsmerkmal und das Einzige, was sie dann alle gemeinsam haben, ist einfach fotzig zu sein und zu sagen, ich lasse mir hier irgendwie nicht die Butter vom Brot nehmen, so.
Ich habe halt auch das Gefühl, vielleicht liege ich auch komplett falsch, aber wie gesagt, ich habe mich erinnert das alles gerade, nicht nur mit Ikimel, sondern wie gesagt auch generell dieser Atzen-Rap auf der anderen Seite, ne, auf der männlichen Seite. Das ist trotzdem für mich alles so eine Bubble, auch wenn es natürlich was Politischeres hat, wenn man halt so eine Ikimel oder eine Mietze oder so sieht. Da ist ja schon nochmal was anderes drin. Aber trotzdem so diese ganze Feier, Party, Alkohol, Exzess-Rap-Richtung mit Techno-Beats,
Keta,
irgendwie teilweise Keta und Krawall.
Und so, ja.
Ich habe das Gefühl, dass wir da langsam wie 2018 an so einem Punkt sind, wo der Markt übersättigt ist. Und ich glaube, dass diese Blase, so das calle ich jetzt, das wird, glaube ich, 2027 nicht mehr da sein.
Ja, und es wird sich was anderes entwickeln.
Ja.
Und ich bin auch super gespannt, ob das dann jetzt wieder in diese Alternative Y2K Gitarrengeschichte geht oder ob sich was ganz Neues irgendwie entwickelt, so bin ich auch neugierig. Aber ja, das sind auf jeden Fall viele Gedankenanstöße und ich finde es gut, dass wir darüber auch diskutieren und ich finde es auch wichtig, dann halt drüber nachzudenken, sind das internalisierte misogyne Dinger, dass wir das jetzt besonders in die Kritik stellen oder ist das einfach ein Phänomen innerhalb der Szene, dass das halt einfach passiert? So.
Mhm.
Weil ich würde sagen, Icky wird schon deutlich krasser und häufiger an Pranger gestellt.
100%. Also jetzt so ein Ski-Agu zum Beispiel. Ja,
genau.
Safe. 100%.
Aber das ist eine gute Überleitung zu dem nächsten Thema, was ich mitgebracht habe, wenn es darum geht, wie Flinterpersonen in der Szene irgendwie ihren Baddie-Status verteidigen wollen und auch sich nicht alles sagen lassen und alles mit sich machen lassen. Auch da ist das Thema schon ein bisschen älter, aber bis heute aktuell. Alle, die Podcasts gucken und hören, denen wird Take Me Späti mit Sarah Aslan ein Begriff sein. Und zwar ist das ein Konzept, was, gehe ich auch drauf, gleich nochmal drauf ein, dass sie das auch selber sagt, aber das gibt es zum Beispiel auch schon in Amerika mit Chicken Shop Date, dass diese Situation einfach ist, dass Sarah als potenzielle DatepartnerInnen sich Leute jetzt in dem Fall in einen Späti und nicht in einen Chicken Shop einlädt und die mit einer ziemlich frechen, fotzigen Art auflaufen lässt, weil sie halt irgendwie nicht das kleine Mädchen ist, was irgendwie ganz süße Fragen stellt, sondern eher diejenige, die Leute sehr unsicher werden lässt. Ein
bisschen auflaufen lässt,
genau.
Ja.
Genau, und da geht jedes Video eigentlich, jeder Snippet geht viral. Ihre ganzen verschiedenen Interviews haben über 100.000 Klicks auf YouTube. Also das ist auf jeden Fall ein ziemlich starkes Format. Ich liebe es persönlich auch sehr, wenn man mit diesem Cringe halt umgehen kann. Und ja, Gäste waren zum Teil Crow, Mark Forster, jetzt zuletzt Manuelsen. Aber damit das passieren könnte...
Und Ali Boumaier war auch da.
Genau.
Mein Lieblingsvideo.
Hat Sarah vor ein paar Wochen an die Öffentlichkeit getragen, dass sie sich von ihrem jetzt damaligen Management in Kieme getrennt hat und dass das Ganze auch nicht so sauber über die Bühne gegangen ist. Und der größte Punkt war eigentlich, warum sie damit an die Öffentlichkeit gegangen ist, dass es unklar war, wieso die Rechte mit dem Format aufgeteilt werden und dass sie zu dem Zeitpunkt, wo sie sich eben getrennt hat, diesen Podcast trotzdem weitermachen wollte, weil das halt ihr Projekt ist und sie aber keine Zugänge zu den Socials bekommen hat etc. Und weil sie sich da an einem Punkt gefunden hat, wo sie nicht weiter wusste, hat sie das eben ziemlich klar an die Öffentlichkeit gebracht, auch Namen nicht unbedingt geschwärzt. Und Konsequenz daraus war, dass viele sich bei ihr gemeldet haben und von ähnlichen Berichten gesprochen haben. Genau, und die Vorwürfe waren auch gar nicht mal so, also natürlich ging es einmal um diese ganze rechte Geschichte, aber es ging auch weiter, schlechtes Arbeitsklima, Machtmissbrauch, Sexismus, Rassismus und dass es auch finanziell da irgendwie ab und zu mal ein paar Probleme gab. Und man muss dazu sagen, Sarah Aslan hat selber ein Jurastudium hinter sich, das heißt, die wusste auch eigentlich ganz genau, was sie da tut und hat sich auch direkt rechtlichen Beistand geholt. Und ich habe jetzt, um in das Thema reinzudiven, sie war nämlich jetzt kürzlich in dem Podcast Baby Got Business und hat darüber gesprochen, und zwar ziemlich offen, dass auch gerade der Rechtsstreit immer noch läuft. Und ich finde ihre ganze Attitude dabei einfach so unfassbar genial, weil so klar war, dass sie halt einfach gesagt hat, ich lass das mit mir nicht machen. Und auch in dem Podcast hat sie erwähnt, nur weil da drei weiße Männer vor mir sitzen, die sagen, wir haben jetzt hier den und den Vertrag mit dir aufgesetzt und du hast das und das zu tun, wenn wir dir das sagen, nimmt sie das nicht einfach so hin und nimmt nicht einfach diese Position hin, dass sie ausgenutzt wurde im Grunde, weil es darum ging, dass die halt eben Rechte an diesem Projekt haben, dass sie behauptet haben, dass sie super viel Geld und Zeit in das Projekt gesteckt haben. Und Sarah behauptet eben, dem war gar nicht so. Sie hatte mit einer Person von diesen drei überhaupt irgendwas zu tun. Den Rest hat sie komplett selber gemacht. Von der Idee über die Produktion und so, das hat sie halt einfach alles selber gemacht. Das ist ihr Baby. Und da möchte sie die Rechte für haben. So. Und es ist auf jeden Fall so weit gegangen, dass Enkime sich geäußert hat und erstmal erklärt hat, es gab eben einen Managementvertrag und einen Podcastvertrag und dass da eben das Problem dann war, wenn sie den Managementvertrag auflöst, okay, fine, aber da ist nicht direkt geklärt, was passiert mit dem Podcast danach. Und haben auch sich eingestanden, dass es auch mit dem Arbeitsklima und mit der Betreuung, dass es da eben Probleme gab. Und deswegen ist es so weit jetzt gekommen, dass sie diese Zugangsdaten jetzt bekommen hat und das Projekt weitermachen kann, eben ohne Enkime im Rücken. Aber da geht's noch weiter mit dem rechtlichen Streit. Und ich finde, ja, wie gesagt, ich finde es einfach unfassbar faszinierend, wie sie in ihrer Persona, die ja auch das ganze Format ausmacht. Also wenn man an Take Me Späti denkt, das ist ihr Gesicht. Das ist ihre Art und Weise, mit den Leuten die auflaufen zu lassen, die anzugucken, da mit ihrem kleinen Heftchen, wo sie sich die Notizen reinmacht und so. Dass sie es wirklich auch schafft, auch im relativ jungen Alter, ich glaube, sie ist Ende 20, ihre Frau zu stehen in solchen Verhandlungen, in Situationen, wo ich persönlich selber sagen muss, ich wüsste nicht,
ja,
ob ich das gebacken kriegen würde, zu sagen, das kannst du mit mir jetzt hier gerade nicht machen. Und das ist nicht nur ein Thema, wo Flinterpersonen mit zu tun haben. Das ist ja einfach, du bist neu in der Industry. Du weißt gar nicht genau, was sind eigentlich deine Rechte. Und wie oft gibt es schon Geschichten über KünstlerInnen, die mit dem Major nicht verstanden haben, dass die dann auf einmal die Rechte für irgendwie die nächsten zwei Jahre der Songs haben und so. Dass damit halt immer gespielt wird, dass Leute, die Ahnung haben, andere Leute da so auflaufen lassen. Und dass sie jetzt so das Gesicht davon geworden ist, zu sagen, das lasse ich nicht mit mir machen. Das gefällt mir so unfassbar gut und zeigt mir einfach, dass wir gerade in die absolut richtige Richtung gehen, was das Ganze betrifft.
Ich finde das auch spannend, weil dass sie Jura davor studiert hat, das wusste ich nicht. Mhm. Und das erklärt, glaube ich, für mich auch nochmal, dass sie halt auch die Möglichkeit hat, da so selbstbewusst reinzugehen. Weil ich glaube, bei vielen ist halt mit, was kann ich in der Öffentlichkeit sagen? Und man verhält sich da eher zurück. Halt einfach diese Angst vor, keine Ahnung, und dann kommt eine Unterlassungsklage und keine Ahnung, also ne, man hat nicht die Kapazitäten oder das Geld, um da irgendwas zu bezahlen, dass man da halt eher vorsichtig ist, was ich zu 100% verstehen kann, wenn man sagt so,
natürlich,
das ist mir zu heiß.
Du musst ja auch auf deinen eigenen Arsch gucken.
Ja, und deswegen bei ihr natürlich ultra geil, dass sie halt dieses Background-Knowledge hat und dann halt auch wirklich sagen können, so, nee, ich habe hier auch Ahnung von, ihr könnt mir nichts erzählen, weil, wie gesagt, in der Position muss man halt erstmal sein. Mhm. Aber ich finde auch, ey, all power to her, so, ich hoffe auf jeden Fall, dass sich das für sie irgendwie löst. Also ich weiß jetzt nicht, was jetzt noch da aussteht.
Es ist halt gerade, wie gesagt, ne, also sowohl Enkima als auch sie haben ja sich auch AnwältInnen irgendwie an die Seite geholt, damit das eben geklärt werden kann, endgültig. Aber sie hat auch in dem Podcast nochmal erwähnt, es war nicht ihre Entscheidung, ihre erste Entscheidung, das in die Öffentlichkeit zu tragen. Sie hat versucht, das persönlich zu machen und sie hatte eben nicht das Gefühl, dass ihr da entgegengekommen, also auch dieses Ganze mit den Zugangsdaten und sowas. Das war ihr Last Resort dafür und da meinte eben auch die Interviewerin bei Baby Got Business, dass das tatsächlich auch in der Industry so wahnsinnig schwierig ist, für sich einzustehen, wenn man eben keine Ahnung hat, wie viel darf man sagen, mit was bringt man sich selber in die Bredouille, dass es dann leider einfach ein gängiges Phänomen ist, dass man dann einfach seinen Mund hält und das einfach so hinnimmt und dass es deswegen man niemandem einen Vorwurf machen kann, wenn er sozusagen in so einer Situation sagt, okay, I'm out, ist jetzt scheiße gelaufen, aber Sarah meinte eben auch, so auch diese Vorwürfe, was ich vorhin meinte, dass sie ja nur Chicken Shop Date kopiert, weil zum Beispiel eine Kyla Shikes jetzt gerade ja behauptet, sie hätte vor 3 Jahren dieses Konzept gemacht und ihre Antwort war so großartig, weil sie meinte, ey, Chicken Shop Date gibt es seit 10 Jahren. Es gibt auch in Amerika verschiedene Formate, die das kopiert haben und so, ja, ich, oder was heißt kopiert, sich davon haben inspirieren lassen. Ich habe es halt gemacht, weil ich es komisch fand, dass das noch niemand gemacht hat. Ja. So, Girl, wenn du die Idee vor 3 Jahren schon hattest, warum hast du es nicht gemacht?
Ja, ja, voll.
Und ansonsten, sie macht ja kein Geheimnis draus, dass sie davon eine Inspo also wie jedes andere erfolgreiche Phänomen irgendwo mal einen Anfang gefunden hat. Das lässt sie auf jeden Fall gar nicht an sich ran. Und das finde ich irgendwie, ja, ihre ganze Attitude, alles, was sie macht, das fühlt sich für mich richtig gut an und richtig so empowernd und man hat einfach Bock, sie da irgendwie zu unterstützen, selbst wenn oder gerade weil sie Leute wie Manuelsen da gegenüber sitzen hat, den sie einfach dann richtig schön mal auflaufen lässt. So, das gefällt mir wahnsinnig gut.
Also ich finde lustigerweise bei der, ich war gerade bei Ali Boumaier, weil ich finde die Ali Boumaier-Folge ist so lustig, weil ich hatte das Gefühl, so Ali lässt sich nicht so sehr auflaufen, sondern lässt sie dann teilweise ein bisschen auflaufen.
Er versucht es auf jeden Fall,
Also so, weißt du, es gibt manchmal so ein paar Sachen, wo er dann zurückfragt und so, ja, aber also so.
Was willst du jetzt gerade von mir?
Was willst du, was stellst du für Fragen? So dumm. Ja. Aber ja, sich mit so einem Manuelsen hinzusetzen, dachte ich mir auch so, Digga, das ist schon, also da braucht man auch einfach ein sehr gesundes Selbstbewusstsein, sich solche Leute einzuladen. Weil, also ich kenne das noch aus meiner Vergangenheit auch, gerade bei Backspin mit verschiedenen Interviews, dass ich auch vor manchen Rappern auch low-key Angst hatte, wo ich mir dachte so, boah, okay, so wie wird dieses Interview
Stichwort
laufen?
Stichwort 187, ne? So, kann ich dazu einfach nur sagen, das sind Personen, die sind 2 Meter groß und 2 Meter breit und stehen dann auf einmal und gucken dich an.
Ja, check. Oder auch, wo du dieses eine Haftbefehl-Interview zum Beispiel hattest. Der war
ganz lieb.
Der war, aber das wäre für mich so ein Ding von so, boah, ey, keine Ahnung, also ich hätte einfach richtig Angst vor dem Vibe da mit so einem Mann. Ja. So ein Mann.
Ich weiß,
deswegen, ich habe mir immer gerne Leute eingeladen, wo die halt so ein bisschen, halt aus der Bubble sind, wo ich mir sicher bin.
Ja.
Aber ey, Shoutouts an jeden,
und
der sich da hinsetzt.
Und das finde ich lustig, weil das war, wir können das Thema jetzt auch gleich zumachen, aber das war auch das, was sie im Podcast gesagt hatte, dass ihr Vater einmal zu ihr meinte, das Einzige, was in der Erziehung schiefgelaufen ist, ist, dass sie ein bisschen zu selbstbewusst geworden ist. Und das finde ich eigentlich, gibt es natürlich nicht, aber das finde ich eigentlich geil. Also weil sie halt sagt, ich weiß, was ich kann, ich weiß, wer ich bin. Und ich mache jetzt das, worauf ich Bock habe. So.
Ja, aber nicht nur All Power to Sarah Aslan, auch All Power zum Bündnis Girlie Zaunfrei.
Yes, sir.
Die haben nämlich jetzt vor kurzem auch einen sehr großen, ja auch schon so Halbsieg. Ist ehrlich gesagt eine recht ähnliche Situation, denn um das einmal kurz hier abzurappen, es gab jetzt einen relativ langen Rechtsstreit um den Görlitzer Park, denn der Berliner Senat hat gesagt, nee, das ist uns hier alles zu bunt hier, was hier nachts abgeht. Wir machen da jetzt einen Zaun drum. Es gab die Absicht, einen Zaun zu errichten auf jeden Fall. Mhm. Und der wurde da auch für 1,5 Millionen Euro hingezimmert und immer ab 22 Uhr halt zugeschlossen, damit die ganzen Drogendealer nicht drogendealen im Park nachts. Ja. Und dann gab es tatsächlich eine Initiative von AnwohnerInnen, die gesagt haben, nee, wir wollen da keinen Zaun. Tatsächlich auch aus recht guten Gründen. Also es ging nicht nur darum, aus Prinzip jetzt, wir wollen keinen Zaun, also auch, aber auch mit dem Argument so, ja, wenn ihr halt nachts diesen Park schließt, wo dieser Drogenumschlagsplatz ist, der dann da ja schon auch
alles
ist.
In den Straßen, ne?
Genau, dann wären halt, wird das mehr in die Straßen gehen, weil der Bedarf ist ja trotzdem da. Du löst ein Problem nicht, nur weil du irgendwie einen Zaun drum machst. Und das ging jetzt tatsächlich vorm Gericht auch erstmal durch. Also es gab ein Eilverfahren und in dem Eilverfahren ist eben rausgekommen, so okay, nee, das ist erstmal nicht rechtens. Der Zaun muss, oder Zaun bleibt wahrscheinlich stehen, aber es wird halt nicht abgeschlossen nachts. Und genau, gestern gab es da auch, also heute, wo wir aufnehmen, dann nächste Woche ist schon ein bisschen her, aber gestern war da eine große Party, wo unter anderem Scuff Barbie, Ivo der Bandit gespielt haben und lustigerweise, KIZ haben vor einem Jahr, war das glaube ich, da schon mal so nachts ein Sponti-Konzert gegeben, weil die ja auch mega die Görlitzer Park-Referenzen haben. Die haben ja sogar einen Song. Und das Lustigste an der ganzen Geschichte war, ich muss sagen, ich habe hiphop.de haben darüber berichtet und ich glaube KISS.fm, aber ich habe keine OG-Quelle dazu gefunden. Deswegen, ich beziehe mich auf die beiden, keine Ahnung, wo die das herhaben. Aber angeblich hat der Senat, also die KlägerInnen, haben sich bei der Begründung, warum dieser Zaun dahin muss und warum der Park abgeschlossen werden muss, haben die Görlitzer Park zitiert. Und waren
den,
so,
stimmt, den Songtext. Ne?
Genau, den Songtext zitiert und da halt gesagt so, ja, aber genau, also hier wird ja auch darüber geredet, dass da irgendwie Leute dealen und keine Ahnung was. Wo dann halt auch die Initiative war so, ja, aber also habt ihr den Song bis zum Ende gehört, weil ganz am Ende sagen KIZ so, ja, und dann wird selbst dem Touristen irgendwie klar, dieser Park ist halt auch nur ein Park. So.
Ja.
Und deswegen, ja, das nur als kurze, schöne News für die ganzen BerlinerInnen da draußen. Es kann wieder auch nachts in den Girlie gegangen werden.
Ohne, dass man sich einen Schlüssel selber kopieren muss.
Ey, es gab so viele lustige,
so funny,
so lustige Aktionen, wie die diesen Zaun umgangen sind. Dann haben Leute da so Leitern hingestellt. Die haben halt den Zaun auch aufgeschnitten. Ich habe ein Bild gesehen, wie dieser Zaun teilweise repariert wurde mit Kabelbindern. Die haben so Zaunteile reingemacht mit Kabelbindern.
Warum dann noch an so einer Scheiße festhängen, anstatt Digga, einfach also, zu sagen, ja okay, war dumm, lass mir jetzt irgendwie.
Ja. Und halt, wie gesagt, einfach sau viel Geld. Also weißt du, man hätte ja auch die 1,5 Millionen hätte man auch in andere Sachen
deutlich sinnvollere
stecken können.
Die
ja.
vielleicht dem Problem der, warum Leute sich da reinstellen und dealen irgendwie. Aber egal, das ist nochmal eine andere Geschichte.
Ja, das nur so viel dazu.
Ja, es war heute auf jeden Fall eine Folge, wo wir ganz schön viel abgerappt haben, was so eine deutsche Szene.
Es wurde gerappt.
Genau.
Nicht gerappt, gerappt.
Ja, aber jetzt möchte ich nicht ein bisschen Rap hören.
Ich wollte gerade sagen, ich werde das jetzt nicht rappen, aber ich bin ja wieder dran mit Zitaten und ich habe drei schöne Zitate mitgebracht. Und ich glaube, du wirst sehr schnell das Thema erkennen.
No pressure.
Ich fange einfach mal an. Perfekte kleine Engel, großer Ausschnitt, schöne Hände. Schwiegermutters Albtraum, doch im Bett eine Legende. Ist das Ikimel, die legt auch Wert auf gepflegte Hände. Oder ist das Mieze, sie hat so blonde Haare, man kann definitiv eigentlich meinen, dass sie ein Engel ist. Oder ist das Vicky? Ich habe ihren Tourblock gesehen und würde sagen, sie ist definitiv kein Engel.
Shit, ich kenne die Line, glaube ich. Problem ist nur, ich höre auch alle drei Rapperinnen, die du gerade genannt hast. Ich muss raten, weil ich weiß es tatsächlich nicht. Ich glaube, es ist nicht Icky. So. Ich sage, es ist Mieze.
Nee. Es ist tatsächlich Mama Icky mit auf Sweet Baby Jesus.
Ah, fuck, oh, den mag ich sogar. Oh ja, scheiße.
Ja, ich habe versucht, jetzt nicht den größten Icky-Song rauszusuchen, ja. Aber war schon so, ah, vielleicht.
Oh, ich glaube, diese Runde, jetzt checke ich auch, warum du meintest, dass das schwierig wird. Das, ich habe das Überthema, glaube ich, schon verstanden, aber ja, mach weiter.
Okay. Ich bin eine Lady, also kein Bock auf Hochficken. Und ich bin kein Typ, also kein Bock auf Koksticken. Ist das Icky Mel? Ich bin mir sicher, sie hätte auch eine stabile Rapper-Karriere als Plug starten können. Oder sind das Sixten, da habe ich schon das Gefühl, die konsumieren lieber als zu verkaufen. Oder sind das 6,90 Euro, die haben das Cash ja auch schon in ihrem Namen und brauchen da jetzt auch nicht mehr dafür zu dealen.
Ich bin eine Lady, deshalb muss ich mich nicht hochficken. Emma.
Ich bin eine Lady, also kein Bock auf Hochficken. Und ich bin kein Typ, also kein Bock auf Koksticken.
Ich glaube, es ist nicht Sixten. Ich erinnere mich auf jeden Fall nicht an die Line. Und ich glaube auch nicht. Ne, vielleicht sagt Juju, sie ist eine Lady. Ich glaube nicht. Ich nehme so zweimal hintereinander Icky, einfach um mich zu verwirren. Fuck it, ich sag 6,90 Euro.
Es ist Sixten.
Ah, oh, scheiße. Junge, ich bin richtig am Auflaufen hier.
Sixten auf dem Song Kein Geld.
Gut, das ist einer von denen, die ich auch nicht viel gehört habe.
Da war halt auch gleich das Problem mit so, okay, ich muss jetzt eine Sixten-Line raussuchen, ja. Die du nicht ja, instant erkennst und mitrappen kannst.
Hast du, scheiße. Weißt du, wer von den beiden das war?
Juju.
Ja.
Okay. Ja, das war Juju. Okay, kommen wir zur letzten Line. Scheiße. Kannst noch einen Punkt holen, ja, Kada.
Peinlich.
Tanz auf den Tisch, schmeiß ihm Flaschen an den Kopf. Halt ich seine Hand, gibt er mir heute Abend Loch. Ist das? Icky Mel, kein Wunder, dass das mit ihr und Agu nichts wurde. Ich hoffe, die Skibrille hat ein bisschen als Schutz gedient wenigstens. Oder ist das Kimberly, das schönste und teuerste Gesicht aus Deutschrap? Und ich hoffe, sie passt drauf auf, wenn Flaschen fliegen so. Das war zu teuer. Mhm. Oder war das Mieze? Ich hoffe, sie hat eine gute Haftpflicht in ihren jungen Jahren.
Die kommt mir schon wieder bekannt vor. Ey, ich glaube, ich gehe heute einfach 0 von 3 raus. Ich sag, es ist Mieze.
Yes!
Oh Gott sei Dank.
Einen Punkt noch geholt.
Welcher Song?
Das habe ich mir hier nicht aufgeschrieben.
Okay,
das kann ich dir leider nicht mehr sagen.
Das reichen wir nochmal.
Das reichen wir nach.
Ich
oder,
würde sagen,
süßer.
Okay.
Süßer.
Ich würde sagen, Überthema sind einfach Baddies.
Ja.
Bad Bitches.
Ich war dann auch kurz so mit dem Thema, was ich vorhin hatte, das sollte jetzt gar nicht so als Front klingen mit so hier. Übrigens, die klingen alle gleich.
Ach, Quatsch, aber das weiß ich fand ja auch,
ich
wenn man uns hört.
Ja, und ich fand's auch, deswegen wollte ich Sixten mit drinne haben, um eben nicht diesen Twist zu haben, so alle klingen irgendwie wie Icky, sondern
ja,
so,
ja.
Ne, das ist auch schon, gab's schon vorher.
Gibt's schon einen Tag länger, wenn man hier, Dizzy hat ja auch einen guten Take gehabt, dass ja auch Lady Betray
auch
schon sehr früh damit
ja
angefangen hat.
Ja.
Finde ich lustig, weil das dein Überthema für die Lines ist und es ist bei mir das Überthema, wenn es um Songs geht. Genau. Aufmerksame ZuschauerInnen werden gesehen haben, dass wir ja jetzt auch gerade auf Social Media ein bisschen Werbung für die Playlist machen, die Sip & Bars Playlist.
Aus.
Das heißt, alle Songs, die wir hier nennen, sind ja sowieso immer in der Playlist drin, aber wenn ihr auf Instagram mal guckt, machen wir da auch einzelne Shoutouts. Und eben wöchentlich nochmal, seit neuestem jetzt packen wir wöchentlich die Songs eben rein. Aber wenn wir hier sitzen, weil es eben nur einmal im Monat ist, sind die Releases aus den letzten 4 Wochen. Deswegen fangen wir direkt, weil wir gerade schon mal drüber sie gesprochen haben, mit Juju an, Shorty. Wir haben heute Morgen schon drüber gesprochen. Das ist der größte Ohrwurm seit, ich weiß nicht, wie lange. Ich habe vorher schon das Snippet auf TikTok oder Instagram gesehen und habe gedacht, okay, das geht mir gut rein. Und dann kam der Song eben raus und das lief, no joke, 5 Tage im Loop. Ich habe nur diesen Song gehört, weil der mich einfach so mitnimmt irgendwie. Obwohl er, ich meinte schon zu dir, er erinnert mich ein bisschen an Vermissen,
mhm,
wegen der Gitarre am Anfang. Hat thematisch gar nichts damit zu tun, ist ja auch kein Heartbreak-Song oder so. Aber das hat mich irgendwie so ein bisschen daran erinnert. Und dann erinnert es mich eben auch so ein bisschen an 2018er Juju-Sound, den sie da irgendwie wieder mit hinbringt. Und ich finde, sie hatten wir auch schon drüber geredet, mit ihren 2 Releases vorher ja auch schon so ein bisschen den Ton angegeben, was es da irgendwie so musikalisch jetzt bei ihr geben wird. Und das war was Neues für mich und das hat mir gut gefallen, obwohl der textlich auch gar nicht mal so ohne ist. Da geht's eben sehr, sehr viel um Issues, die verschiedene Flinterpersonen in der Öffentlichkeit definitiv haben, mit Selbstwahrnehmung und wie man sich irgendwie in der Öffentlichkeit darstellt und so. Deswegen, ja, special Shoutout an den Song, weil ich finde den einfach großartig und ich sehe mich jetzt schon auf dem Splash diesen Song im Camping, auf dem Campingplatz rauf und runter hören.
Yes.
Weiß gar nicht, möchtest du weiter, wollen wir uns abwechseln?
Abwechseln, ja, wir können uns auch abwechseln. Ich habe als erstes Gierig Freestyle von Döll mitgebracht. Oh, der ist jetzt nämlich gerade was heißt zurückkommen, so. Es ist jetzt nicht so, wie als wäre er krass weg gewesen. Aber der droppt wieder Songs. Ich hoffe, dass es in einem Album endet. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht genau. Ja. Der ist jetzt aber auch auf Tour und das möchte ich an der Stelle einmal erwähnen. Ich bin mir nicht sicher, es kann sein, wenn die Folge draußen ist, dass die Crowdfunding-Kampagne vorbei ist. Falls sie noch läuft. Döll hatte auch Riesenproblem mit Geld, war auf einmal weg wegen Dingen. Ich weiß es nicht genau, aber man kann ihn auf jeden Fall da unterstützen, damit er diese Tour spielen kann, weil das war auch wirklich wieder, also null Selbstverschulden von ihm, aber ja.
Das Problem der Industrie einfach gerade, ja.
Irgendwie war Geld auf einmal weg. Deswegen unterstützt Döll, falls die Crowdfunding-Kampagne nicht mehr läuft, kauft euch Tickets für die Tour. Unfassbar krasser Live-MC.
Ja.
Und genau, Gierig Freestyle. Einfach geil gerappt.
Ich glaube,
einfach
für die Döll Ultras ist das auch einfach Balsam für die Seele, wenn man sich so einen Song
safe.
Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, nächster Song ist tatsächlich von jetzt dieser Woche. Donna Savage mit Aliza, Baddies und Mamis. Und wie der Name schon sagt, es geht darum, wie man einfach eine Baddie ist, beziehungsweise eine Mami. Und das ist einfach, mir macht der sehr gute Laune. Es macht sehr viel Spaß. Auch die beiden, finde ich, passen irgendwie echt gut zusammen auf dem Track. Ich habe vorher, wusste ich nicht, was ich zu erwarten habe und war dann positiv überrascht. Mir sehr gut gefallen. Habe ich jetzt auch schon seit gestern ein paar Mal mehr gehört.
Ich muss den noch hören, auf jeden Fall.
Ja, große Empfehlung auf jeden Fall. Der hat mir sehr gut gefallen und ich freue mich auch. Ich weiß gar nicht, ist Donna auf dem Splash?
Glaube nicht.
Würde ich schade finden, wenn es so wäre, weil ich echt Bock habe, sie nochmal wieder live zu sehen, weil das auch echt immer
ultra krasse Live-Energy. Ultra. Ja, ich habe als zweiten Song mitgebracht "Zu viel ist nie genug" von Leo Kaminski. Ein Rapper, den ich irgendwie schon mal so ein bisschen reingespült hatte, dann aber wieder vergessen hatte. Und dann hat A2J eine sehr lustige Aktion gemacht vor seiner, naja, es war dann keine Tour mehr, aber er hat zwei Shows gespielt Anfang des Jahres und hat so legit, ich glaube, zwei Wochen vor den Shows so Livestreams gemacht, wo man, also man konnte sich als Support-Act bewerben quasi. Und dann wurde das in einem Livestream halt alles irgendwie mit Publikumsvotes, keine Ahnung. Ich als Artist-Managerin hab einen halben Rappel bekommen, weil ich mir dachte, so Bruder, wirklich zwei Wochen vor deiner Show los du hier irgendwie Support-Acts aus, oh mein Gott. Aber ich habe ihn trotzdem lieb, er macht das schon. Und da hat sich auch Leo Kaminski beworben. Und seitdem war ich auch so, weil das auch so ein geiles Writing ist. Weil
bin ich tatsächlich gar nicht drin, muss ich sagen. Sag mir nicht so viel.
Ist also auch noch eher klein. Aber der hat einfach so ein, er malt so sehr doll Bilder auf einer metaphorischen Ebene, aber auch auf einer literarischen Ebene. Also es ist einfach, ich finde es unfassbar krass geschrieben. Ich mag seine Stimme, deswegen "Zu viel ist nie genug" von Leo Kaminski in die Playlist.
Muss ich mir auf jeden Fall reinziehen. Ja, letzter Song muss sein. Mama Icky hat vor 14. Mai war es, glaube ich, ihr neues Album rausgebracht. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, welchen Song ich davon nehmen möchte. Und ich habe einfach Tipps von mir genommen, also Tipps von mir, wie man eine Baddie wird. Und ich glaube, sie ist auf jeden Fall diejenige, der man dazu hören könnte.
Ja,
ich finde es auch ganz lustig, habe ich letztens auch, Shoutout an Mathilda, letztens ihr Video zu dem, also sie hat eine Analyse wieder zu dem Album gemacht. Sie durfte auch Pressematerial dafür schreiben und so und war da sehr drin. Und da hat sie auch erwähnt, dass das sehr so Y2K Type-Pick irgendwie ist. Und ich glaube, das ist es auch, was mir da besonders gut dran gefällt. Dass es halt nicht wieder dieses typische, ne, worüber wir vorhin geredet haben, dieses typische Sound da ist, der mir auch gut gefällt, aber ich mag es halt, wenn da ein bisschen Varianz drin ist. Deswegen, weil sie auch in der Playlist noch nicht so oft vorkommt, glaube ich, dachte ich mir, packen wir Tipps von mir, von Icky, stellvertretend für ihr neues Album.
Geil. Ich habe als letzten Song Kitsch Creek mit Jolle und dem Song Pissed rausgebracht, weil ich einfach, also ich fand ein paar von den Singles, die vorher rauskamen, eher so mittelmäßig.
Wie fandst du Tief mit Possession?
Den fand ich krass, aber ja.
Sorry, wollte ich jetzt gar nicht.
ich war gerade
noch nie drüber geredet.
Kitschkrieg, aber Possession nee, hatte ja gar nichts damit so, zu tun. Aber
nee,
ja,
ich find's wild, dass sie so krasse Producer jetzt irgendwie
auf
einmal
haben. Ja, das auf jeden Fall, ja. Aber genau, Kitschkrieg haben gerade so wie ich es jetzt mitbekommen habe, am Freitag halt so ein Producer-Album halt rausgebracht mit verschiedenen Artists drauf. Und wie gesagt, da war unter anderem hier Jolle mit drauf. Und ich finde den Song so krass, weil Jolle teilweise sehr anders klingt, weil sie gerade am Anfang in den Strophen sehr tief und so ein bisschen monoton singt. Und ich das so von ihr jetzt gar nicht so kannte.
Ja, sie hat schon viel high-pitched.
Genau, eher so high-pitched und auch ein sehr zarter Stimmeinsatz, was ich liebe bei ihr. Ja. Und wie gesagt, da ist halt so mehr so ist nicht gerappt, aber ne, so eher so monoton gesungen, ja. Was ich krass fand. Aber vor allem fand ich einfach bei dem Song, hat es mir wieder diese OG-Kid-Creek-Vibes gegeben. Weil ich finde, viele von ihren neuen Produktionen waren einfach nur auch weiterentwickelt und so. Und
viel international, ja.
Auch genau, die hatten ja diese International-Dinger, wo ich auch ein paar Songs gefeiert habe. Aber es war nicht mehr dieser Kitsch Creek-Sound.
Der Treppmann-Kitsch Creek-Sound.
Genau. Und ja, ich finde, gerade dieser Song ist so zu 100% dieser 2000, wann war das? 15, 16, irgendwie sowas. Dieser Sound, und das hat mir einfach so richtige Flashbacks gegeben an damals halt irgendwie Jugendliche, Kitschkrieg, Treppmann, ganzer Vibe. Und ich fand es halt voll schön, dass das hier jetzt auch funktioniert hat, ohne Trettis Stimme drauf zu haben, sondern mit einer Jolle drauf. Und wie gesagt, sind noch andere Songs, die haben es für mich nicht so krass geschafft wie der, und deswegen Shoutouts
krass,
an Jolle.
Dann
und
irgendwie, ich habe den irgendwie ein bisschen verdrängt, muss ich sagen. Muss ich mich nochmal, weil Jolle und Kitsch Creek und dann auch noch 2016er Kitsch Creek, da bin ich ja sowas von dabei. Ja. Muss ich auf jeden Fall nochmal reinhören.
Ja, genau. Das waren meine drei Picks für die Playlist.
Ja, ich würde sagen, das ist eine bunte Mischung. Genau, wundert euch nicht, wenn da noch mehr Songs drin sind, weil wir eben jetzt wöchentlich da neue Songs reinpacken, die wir euch ans Herz legen wollen. Und genau, ich würde sagen, nächstes Mal,
let's see auf dem Splash.
Sehen wir uns auf dem Splash. Wir freuen uns über alle, die da vor Ort sind, aber natürlich auch wird es die Folge danach online auf YouTube und allen anderen Kanälen geben, wenn wir da mit der Technik klarkommen. Ich freue mich sehr.
Ich mich auch.
Bis zum nächsten Mal.
Peace out.